Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich musste beim Lesen des Predigttextes für heute an diese Dinge denken. Als erstes, warum auch immer, an das hier. Kennt ihr das? Das ist so ein Adapter, ja, für englische Steckdosen. Da stehst du in England, will mich an einen Föhn erinnert, warum auch immer. Wir haben von meinem Großvater aus Duisburg damals einen Föhn bekommen aus dem Westen und da waren zwei Anschlüsse drin, also so englische Anschlüsse, konntest du oben drauf stecken und dann passte das auch in fremdländische Steckdosen. Dann stehst du nämlich da, hast deine Haare nass, also theoretisch jedenfalls, na, ihr wisst, was ich meine, also das ist so für englische Steckdosen. Dann ist mir das hier eingefallen, das ist uns in Schweden passiert, bei einer Outdoor-Freizeit hatten wir wunderbares Gas. Und wunderbare Kocher, aber die Kocheranschlüsse passten nicht auf die Gaspuddeln und dann gab es halt kaltes Essen. Da braucht man sowas, einen Adapter, den drücke ich jetzt da nicht drauf, sonst zischt es und den kann man auf alle Gaskartuschen dieser Welt kann man diesen Adapter drauf machen und es passt. Dann fiel mir das hier ein, das kennt ihr auch vielleicht, oder? Hier aus dem Garten, wenn du merkst, du bist am Ende deines Schlauches, aber es ist noch nicht am Ende des Gartens, dann ist gut, wenn du so einen Adapter hast und kannst einen zweiten Schlauch dran machen, sonst kommst du nämlich nicht bis hinten hin, sonst oder musst du das Wasser bis hinschleppen. Und das fiel mir ein, das ist so ein Ding, damit schließt man einen alten Hänger an eine neue Anhängerkupplung an, ja, ein Adapter. Also, das fiel mir ein, als ich den Predigttext für heute gelesen habe. Und der geht so los, dass uns ein Mensch vorgestellt wird. Ein Mann, ein erwachsener Mann, ein reifer Mann. Unter den Pharisäern gab es einen, ach so, Johannes 3, wer es nicht lesen konnte, weil es zu klein war und gerne mitlesen möchte, Johannes 3. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Also der ist ein VIP, wie man so sagt, einer, der richtig was zu bedeuten hat im damaligen Israel. Der ist erstens, wird uns erzählt, ein Pharisäer. Das heißt, er ist schon mal jemand, der gehört zu 6000 Männern, die sich sehr auserwählt fühlen. Und Menschen, die denken von sich, sie haben eine ganz besondere Beziehung auch zu Gott und das leben sie auch. Sie sind extrem konsequent in dem, was sie befolgen an Gottes Geboten. Sie haben immer noch mal ein Gebot mehr als die anderen und beschränken sich noch mal ein Stück mehr als alle anderen und gehen einmal öfter in den Tempel und fasten einen Tag mehr als alle anderen. Also das sind die Pharisäer. Einerseits ist er ein Pharisäer, er ist also gerade und fromm und streng. Und später im Text erfahren wir, er ist ein Theologe, er ist ein Schriftgelehrter, also ein studierter Mann, einer, der den ganzen Tag sitzt und liest und kapitelweise die Tora auswendig weiß und ganz viele Querverweise kennt und noch dies und das und jenes dazu gelesen hat, der aussagefähig ist zu jeder Bibelstelle, ein Schriftgelehrter. Und er ist Mitglied des Synedriums, das heißt, er ist Mitglied des Hohen Rates. Gab damals, Israel war ja besetzt, die Römer hatten das einkassiert als, weiß nicht, was sie damit wollten, war ja nicht wert, aber das wollten sie jedenfalls haben, vielleicht als Aufmarschgebiet in Richtung Ägypten, so war das über die Jahrtausende immer, wurde immer Israel besetzt von allen möglichen Leuten. Aber in bestimmten Fragen, in moralischen Fragen, in kulturellen Fragen, in religiösen Fragen durften sie selber entscheiden und das wurde in diesem Hohen Rat getan. Da war er also Mitglied, einer von 70. Also erst einer von 6000, das waren die Pharisäer, dann einer von vielleicht 1000, das waren die Schriftgelehrten und dann einer von 70, das waren die Mitglieder im Hohen Rat. Also er hatte wirklich was zu bedeuten. Dann geht's weiter, Vers 2. Eines Nachts ging er zu Jesus. Achso, warum geht der nachts? Hat der vielleicht morgens zu lange geschlafen, hatte dann so viel zu tun? Möglich. Vielleicht hat er sich auch geschämt, als jemand, der so berühmt ist, hinzugehen zu so einem Zimmermann und dem Fragen zu stellen. Oder vielleicht war es ihm unangenehm, mit ihm gesehen zu werden, ja? Also ich weiß nicht, es ist bestimmt unangenehm, wenn man mit dem Borussia-Schal in die Bayern-Kurve geht. Ja? Vielleicht ist es aber gefährlicher, wenn du da gesehen wurdest und gehst dann zurück zu deinen Bayern-Fans. Könnte gefährlicher werden als so. Also vielleicht war ihm das unangenehm vor seinen Freunden, vor seinen Kollegen, Pharisäern und Schriftgelehrten. Vielleicht wollte er auch einfach nur in Ruhe. Und abends ist ruhiger, klingelt kein Telefon. Naja, das gab es damals noch nicht. Aber da kann man in Ruhe Fragen stellen. Vielleicht wollte er das in Ruhe mal gucken, ob Jesus zu ihm passt. Ob er sich irgendwie an ihn anschließen kann. So ein bisschen Adaption betreiben. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi. Das ist auch schon besonders, dass so ein Schriftgelehrter zu einem Zimmermann aus Galiläa Rabbi sagt. Also Rabbi, das heißt für alle, die das nicht wissen, heißt Lehrer, Meister, sowas heißt das, ja, also geehrter Lehrer. Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also der hat ein ganzes Fass Honig dabei und schmiert das Jesus so um die Backe. Und es kommt von einem Lob ins andere, du bist großartig, du bist ein toller Lehrer und du machst tolle Sachen, du machst tolle Zeichen. Und er sagt, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er sagt wir. Das heißt, in diesem Kreis der Schriftgelehrten oder der Pharisäer oder des Hohen Rates gibt es mehrere, die das so fühlen und sagen, Jesus, du bist ein Lehrer von Gott und du bist einer, der Zeichen tut, die er von Gott hat. Das ist ein krasses Bekenntnis. Du bist von Gott geschickt und Gott ist mit dir. Und dann will ich euch noch auf was aufmerksam machen. Er sagt, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Es ist immer gut, wenn das, was du sagst und das, was du tust, eine Einheit bilden. Wenn wir nur fromm daherlabern, aber unser Leben nicht abbildet, dass wir befreit sind, dass wir geliebt sind und dass wir unser Herz voller Liebe haben von ihm, dann wird man uns unser Wort auch nicht abnehmen. Aber das vielleicht nur am Rand. Was will der also nun nachts, der gelehrte Mann bei Jesus? Will er nachts Komplimente machen? Ich glaube, er will fragen oder will rauskriegen, könnte sein, bist du mehr als so ein Lehrer? Bist du vielleicht der Christus? Bist du der, auf den wir warten? Bist du der, der meinem Leben einen Sinn gibt? Bist du der, der Gottes Herrschaft in unsere Mitte bringt? Bist du der, mit dem alles neu wird? Bist du mehr als ein Lehrer? Das fragt er aber nicht, sondern Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Jetzt ist die Frage, warum Johannes hier schreibt, Jesus antwortete. Normalerweise heißt antworten, dass man eine Frage hört und darauf eine Antwort gibt. Aber die Frage hat er ja gar nicht gestellt. Aber Jesus kennt die Frage und Jesus kennt auch deine und meine Fragen. Und manchmal reden wir um heißen Brei und manchmal eiern wir rum. Und du kannst sicher sein, dass er deine Fragen schon kennt. Und seine Frage ist ganz klar, wir haben ihn ja kennengelernt, was er für einer ist, ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter. Und einer, der Karriere macht in seinem Volk. Seine Frage ist, habe ich genug getan, Jesus? Was denkst du als richtiger Lehrer in Israel? Werde ich dabei sein, wenn Gottes Herrschaft anfängt? Habe ich genug gemacht, damit ich reinkomme in Gottes Reich? Und Jesus sagt zu ihm, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Da hat er nur alles gemacht und so ziemlich alles erreicht, der Nikodemus. Und er hatte trotzdem keine Gewissheit, ob er dabei ist. Und das kennst du vielleicht von dir auch. Hast dich selbst optimiert, hast alles gegeben, hast dich reingekniet und hast trotzdem keine Gewissheit, ob du genug bist. Das stimmt in Bezug auf Gott, das stimmt aber auch in Bezug auf uns selber. Immer bleibt der Rest, bin ich noch ausreichend, oder bin ich schon ausreichend, besser gesagt. Und Jesus sagt, Nikodemus, dir fehlt die Voraussetzung für die Erkenntnis. Das trauen wir uns ja heute gar nicht mehr zu sagen. Ja, so eine krasse Antwort. Du kannst einfach nicht wissen, Nikodemus. Du hast einfach nicht die nötigen Voraussetzungen. Du bist zwar total gebildet und du bist total gläubig und streng und du bist total berühmt und einflussreich, aber du hast gar nicht die Voraussetzungen dafür. Dir fehlt die Voraussetzung und das ist die Geburt und im Griechischen steht da anoten. Und das bedeutet von neuem geboren werden. Aber es heißt auch von oben. Und da gibt es Theologen, die streiten sich dann. Die einen sagen, das heißt, soll von oben bedeuten und die anderen sagen, das soll von unten bedeuten. Und ich finde, das soll beides bedeuten. Denn es heißt auch beides und es bedeutet auch beides. Und genau das ist ja gemeint. Wenn du neu geboren wirst aus dir selbst, dann wird es nicht lange werden. Aber wenn du geboren wirst von oben, dann wirst du ein neuer Mensch. Du kannst das Alte hinter dir lassen, sagt Jesus. Du kannst. Das ist ein bisschen doof, weil man, wenn man neu geboren wird, dann lässt man ja auch alles, worauf man sich so schön was eingebildet hat, hinter sich, ja? Alle Leistungen, alle Titel, alle gut geratene Kinderschar oder was weiß ich, lässt man alles hinter sich. Und da ist man nur noch man selber. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkriechen und ein zweites Mal geboren werden. Das wäre doch wunderbar, wenn man das könnte. Nochmal neu anfangen, so mit einer weißen Weste, oder? Das wäre doch wunderbar. Man könnte alles Alte einfach hinter sich lassen. Es lebt sich besser, sagt Silber, singt Silbermond mit leichtem Gepäck. Es lebt sich besser mit leichtem Gepäck. Lass los. Das wäre was, wenn das gelingen könnte, sich selbst zu überwinden. Aber Nikodemus sagt, das ist doch Blödsinn, Jesus, das ist doch Utopie, das stimmt doch nicht. Man kann sich doch nicht selber zurücklassen. Man ist immer ein Kind seiner Zeit. Man bleibt immer ein Kind seiner Eltern. Man ist immer ein Opfer seiner Prägung. Man bleibt immer ein Kind seiner Geschichte. Man behält sie immer, seine Grenzen, seine Ängste. Und Jesus widerspricht mit einem doppelten Amen. Das heißt, er will es ungeheuer deutlich machen, dass er diese Auffassung überhaupt nicht teilt. Er sagt, das ist, ich sag's mal, wie die Jugendlichen das heute sagen würden oder wie man es in amerikanischen Filmen hört, Nikodemus, das ist Bullshit, das stimmt nicht. Das ist bei Gott anders. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Wasser und Geist, das ist die Geburt von oben, die Jesus meint. Damals war gemeint die Taufe von Johannes. Der Cousin von Jesus hatte unten am Jordan getauft und jeder, der getauft werden wollte von den Israeliten, von den Juden, musste runter zum Jordan, musste einmal über den Jordan gehen. Kennt das jemand als Sprichwort noch, über den Jordan gehen? Das hat man früher für Sterben gesagt, ja? Und dann konnte man wieder rein. Und das ist das, was Jesus meint, du musst einmal über den Jordan gehen, du musst einmal sterben und wieder reinkommen ins Leben und getauft werden. Keiner kann sich selber taufen. Das ist etwas, was man empfängt. Eine Taufe ist immer ein Geschenk. Und darum glaube ich, ist es auch falsch zu sagen, man muss unbedingt sich für die Taufe selbst entscheiden. Das kann man, das ist schön. Aber das ist nicht Bedingung. Die Taufe in ihrem Wesen ist etwas, was an mir passiert, was an mir geschieht, was Gott an mir macht. Er reinigt mich, er zieht mich sozusagen einmal durch die Wanne und macht mich sauber. Was Jesus hier sagt mit der Taufe aus Wasser und Geist, setzt voraus, dass jemand radikal sich selbst in Frage stellt und sich selbst verurteilt und ehrlich ist vor sich selbst und vor allem vor Gott und sagt, ich habe nichts, Herr. Ich habe nur zwei leere Hände. Die beiden Heike und Luisa haben das so schön gesungen in der letzten Strophe. Gott ist keinem etwas schuldig, dir nicht und mir auch nicht. Ich bin auf Gnade angewiesen. Und auch der Geist, da kommen wir gleich drauf, ist ein Geschenk. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind, sagt Jesus. Oder wörtlich, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Ich sag's dir ungern, aber so wie du bist, bist du nicht kompatibel mit ihm. So wie du bist, bist du nicht kompatibel mit ihm. Und wenn du noch so sehr an dir schraubst und wenn du dir noch so sehr Mühe gibst, auch wenn du noch so viel tust, niemand hat jemals etwas zu seiner eigenen Geburt beigetragen. Stimmt's? Wir sind alle nur geboren worden, passiv. Also vielleicht hat einer sich quergestellt, aber nicht aus Absicht, ja. Man wird geboren. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, ist Geist, sagt Jesus. Das heißt, du musst das Menschliche ablegen. Und das Menschlichste an uns ist unsere Sünde, sagt die Bibel. Und die Sünde, die besteht seit der wunderbaren Geschichte im Garten, können wir das wissen, also im Garten Eden von Adam und Evchen, können wir wissen, die besteht aus der Angst, zu kurz zu kommen oder zu kurz gekommen zu sein. Aus dem Neid, der aus den Vergleichen mit den anderen herausfließt, dass die anderen besser sind. Aus der Scham vor Gott. Ich fürchtete mich, weil ich ja nackt bin, Herr. Und aus dem mangelnden Vertrauen, dass das, was er dir gibt, auch ausreicht für dich. Und Jesus sagt, du musst von oben her neu geboren werden. Du musst alles loslassen, alles weglassen, wovon du dir was einbildest oder womit du dich ständig selber madig machst. Lass dich neu geboren werden. Und wenn du das heute willst und sagst, das will ich, ich will neu geboren werden, dann lade ich dich ein, dass du dich taufen lässt und dass du ihm vertraust. Jesus hat gesagt, das war das Letzte, was er nach dem Markus-Evangelium zu seinen Jüngern sagt, wer an mich glaubt und wer getauft ist, der wird gerettet werden. Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Und vielleicht bist du ja schon mal neu geboren worden, bist aber alt geworden. Martin Luther hat gesagt, man muss immer wieder zurückkriechen in die Taufe. Man muss immer wieder zurückkrabbeln in das Taufbecken. Man muss nicht immer wieder getauft werden. Darum heißt die erste These bei Martin Luther in den 95 Thesen, das ganze Leben soll eine Buße sein. Das haben manche leider so verstanden, dass sie sich ständig mit Dreck beschmeißen sollen. Das ist nicht gemeint. Das ist auch nicht gemeint, dass wir sagen müssen, oh, jetzt habe ich aber gesündigt, ich habe an den Fingernägeln geknabbert oder so ein Quatsch. Dass Menschen sich selber ständig madig machen, das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist, ich mache mir jeden Tag bewusst, dass ich nichts habe, was ich vor Gott vorzeigen kann, sondern ich weiß, dass ich wie jeder andere Mensch auf seine Gnade angewiesen bin. Dass er mich liebt, ist das Entscheidende. Dass er mich annimmt, dass er mich reinigt und mir vergibt. Also bleibe ein Kind. Lass dich lieben und lass dich beschenken, will dieser Satz sagen, glaube ich. Und dann kommt der letzte Satz, auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er geht. Genauso macht er es mit jedem. Ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Und das Schöne an dem Wort Wind, das sehen wir nicht mehr. Wir sagen Wind und Geist. Und im Hebräischen und auch im Griechischen, also in den Sprachen des Neuen und Alten Testaments, ist das eine und dasselbe Wort. Das eine heißt Ruach. Da heißt es auf Hebräisch, das ist weiblich. Heißt also die Ruach. Jetzt kriegt er alle ein bisschen Gehirnverschüttung, dass der Geist auf einmal weiblich ist. Das ist auch irgendwie toll so, dass uns der Geist durcheinander bringt. Im Lateinischen heißt er Pneuma, im Griechischen heißt er Pneuma. Und das ist sächlich. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Und im Lateinischen, als später heißt er Spiritus, und das ist nun endlich männlich, und darum ist er bei uns auch männlich. Ja. Also, du siehst, sagt Jesus, das Ausmaß seiner Wirkung, aber er ist unverfügbar für dich. Und das muss Nikodemus begreifen, sagt, guckt auf diese Jünger, die da vielleicht um Jesus so in der Nacht, ja, der weckt Jesus auf und spricht den an und ringsrum schlafen die ganzen Fischer und die Zimmerleute und wer da so alles um Jesus so rum war. Und der Nikodemus, der kann es nicht glauben, sagt, was sind die da, die haben es wohl oder was und ich nicht. Und er sagt, Jesus, der Geist weht, wo er will. Und du siehst die Auswirkungen. Jesus hat mal ein schönes Gleichnis erzählt von einem Pharisäer und einem Zöllner, kann ich jetzt nicht erzählen. Ein Pharisäer, das war ein Toller, habe ich ja schon erzählt, ein Zöllner, das war ein Bösewicht. Und Jesus macht, dreht in dem Gleichnis einfach alles um und sagt, in diesem Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, was wir jeden Sonntag im Gottesdienst sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, in dem ist Gottes Geist und dem wird vergeben und dem anderen nicht. So wirkt Gott an dir, geheimnisvoll, und doch klar erkennbar. Jetzt habe ich meinen Adapter weggelegt. Nehme ich nochmal den Adapter. Einen Gedanken habe ich zudem noch ganz kurz. Wundere dich doch nicht, wenn du nicht passt. Manchmal. Zu anderen. Wisst ihr, wir können als Gemeinde, als Kirche noch so modern sein. Am Ende werden wir doch nicht passen. Am Ende wird man das, was wir sagen, was wir tun, wenn wir beten und singen, am Ende wird man das komisch finden. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist richtig so. Weil nur wer von Neuem, von oben her neu geboren ist, wird Gottes Reich sehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.